Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Wenn Bea nochmal aus dem Bett steigt und irgendwie ins Bad geht, das ist schon ein schöner Anblick immer für mich.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Laken. Heute ganz schön mit Pfälzer Wein. Vielen Dank. Das ist ein Gewürztraminer, den ihr mitgebracht habt, ne?
Ja.
Ich würde sagen, wir verkosten jetzt erstmal. Schön. Bea, Nino, ich freue mich, dass ihr da seid. Hi.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir sind schon sehr aufgeregt und haben uns jetzt auch lange drauf gefreut, hier zu sein.
Ja, dann würde ich sagen, schmeiße ich euch doch mal direkt ins kalte Wasser mit eurem Quickie, oder?
Sehr gerne.
Hattest du schon mal Outdoor-Sex?
Ja.
Ja.
Vor dem Partner masturbieren, hot oder nicht?
Hot.
Sehr hot.
Wie viele Dinge hast du noch nie gemacht, willst sie aber unbedingt ausprobieren?
Boah, mindestens 25.
Ich glaube, bei mir noch mal viel mehr.
Okay. Sex während der Periode, top oder flop?
Top.
Top.
Eher fesseln oder gefesselt werden?
Gefesselt werden.
Auch gefesselt werden.
Oh, spannend. Würdest du dich als experimentierfreudig bezeichnen?
Ja.
Ja.
Was ist der witzigste Name für Masturbation?
5 gegen Willi.
Den Kasper Flapschen.
Den was? Das habe ich noch nie gehört. Geil. Immer wieder Neues oder never change a running system?
Beides.
Ja, würde ich auch sagen, Mix aus beidem.
Mhm. Bist du eher dominant oder devot?
Eher devot.
Eher dominant.
Okay, das klingt doch ganz gut passend, würde ich mal sagen. Was ist die beste Sexstellung?
Richtig oldschool, Missionar.
Für mich auch, ja, Missionar.
Schön, damit habt ihr den Quickie geschafft. Vielen, vielen Dank. Wie war's?
Also, wir haben uns ja schon überlegt, was kommen so für Fragen und was könnte man sagen. Aber ja, war einfach. Also,
ich muss auch sagen, ihr seid da so richtig smooth durchgesailt. Ja. War ganz entspannt, ne?
Ich war froh, dass die Prominentenfrage nicht dran gekommen ist.
Wieso? Ist die schwierig?
Ja, ich habe gedacht, also man muss sich da ja nicht nur Gedanken drüber machen, wen findet man jetzt gut, so rein optisch, sondern man müsste sich ja auch noch Gedanken machen, was für Skills spricht man diesem Promi jetzt im Bett zu?
Das ist jetzt aber deep.
Genau.
Nicht schlecht. Okay. Mhm.
Und dann wurde es schwierig.
Hast du denn schon vorgeplant, was du sagen würdest, wäre diese Frage gekommen?
Ja, da wäre tatsächlich die Antwort gar keiner gewesen.
Ja, okay, okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Soll ich wieder anfangen?
Ja, fang gerne an.
Genau, also ich bin die Bea. Ich bin 28 Jahre alt. So im normalen Leben arbeite ich eigentlich in der Erwachsenenbildung.
Mhm.
Und bin heute mit meinem Partner hier, der jetzt gerne sich auch vorstellen darf.
Genau, ich bin Nino, ich bin 30 und ja, mein Beruf ist immer schwer zu beschreiben, deswegen überspringen wir den Part einfach.
Okay, ist ja auch, glaube ich, gar nicht so relevant für einen Sex-Podcast, was man beruflich macht, außer wenn man natürlich Sex beruflich hat. Vielleicht machen wir mal weiter mit eurer Identität und Sexualität.
Also ich bin eine Cis-Frau, Sexualität schwieriges Thema, habe ich gerne Ping-Pong mitgespielt, bin dann irgendwann mal für mich mit dem Begriff Bier rausgekommen, aber der ist weit entfernt von den Stein gemeißelt. Mhm. Ja.
Okay, und Nino, bei dir?
Also ich bin Cis-Mann, würde mich am ehesten hetero einordnen, wobei ich das auch nicht gern mache, weil ich will nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann mal ein Mann kommt, den ich attraktiv finde. Man kann es ja nicht wissen. Also ich bin da einfach offen für, aber die Erfahrung sagt eher hetero.
Okay, dann würde ich sagen, ist natürlich, also ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen aufspare die Frage, die ein großes Thema in eurer Folge sein wird, aber ich glaube, das ist jetzt Teil der Vorstellungsrunde. Mit wie vielen Menschen hattet ihr denn bis jetzt schon Sex?
Ja, das ist eine Zahl, die kann ich leider nicht ganz gut erfassen. Mhm. Also die würde sich wahrscheinlich irgendwie im Spektrum von, ich sag mal, 20 bis 70 befinden. Mhm. Ja, irgendwo dazwischen. Ich habe nie nachgezählt. So.
Okay.
Kann es auch gar nicht mehr. Nee.
Bei mir ist es einfacher. Bea ist die dritte.
Also ein deutlicher Unterschied bei euch beiden im Maß an, sagt man heutzutage noch Bodycount? Weiß ich nicht. Im Maß an Menschen, mit denen man bisher intim war. Okay. Sehr spannend. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema, was wir heute in der Folge besprechen werden, ne? Wie eure unterschiedlichen Erfahrungen euch auch geprägt haben und auch in der gemeinsamen Beziehung beeinflussen. Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann auch auf eure Beziehung eingehen, weil ihr seid ja jetzt zu zweit heute hier. Wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
Ich war 18. Mhm.
Also ich muss leider sagen, ich war 14.
Okay. Das klingt, als wäre es bei dir, Bea, nicht so toll gewesen, vor allem wegen dem Alter, oder?
Ja, es war mit einer guten Altersdifferenz, also das heißt, gute Altersdifferenz, ne? Es war mit jemand, der schon 18 war, und ich finde, in diesem Altersbereich macht 4 Jahre doch schon deutlich Unterschied. Und also könnte ich jetzt nochmal mit meinem früheren Ich sprechen, würde ich dem sagen, nee. Also das steht noch nicht an. Lass dich da nicht beeinflussen. Mhm. Genau, also ich war aber 14, ja.
Okay. Wie war deine Erfahrung so vom ersten Mal?
Also meine Erfahrung war auf jeden Fall gut. Ich hatte immer nur Sex in festen Beziehungen, beziehungsweise muss man sagen, mit Menschen, mit denen ich dann in einer Beziehung war oder vorher in einer Beziehung war. Mhm. Ja, aber es war schon aus der Hinsicht eben schön, weil es war immer der richtige Mensch. Aber damals, wir waren eigentlich so auf dem Sprung und hatten gar keine Zeit und es war voll überhastet. Also im Grunde haben wir es uns selbst so ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es war eine schlechte Erfahrung, weil es war der richtige Mensch zu dem Zeitpunkt und deswegen schon schön. Aber es wäre auch besser gewesen, wir hätten uns ein bisschen Zeit dafür genommen.
Ja, okay. Okay, und dann hattet ihr so eure Erfahrungen und irgendwann seid ihr ein Paar geworden. Wollt ihr mal erzählen, wie lange ihr zusammen seid? Und
ja, gerne. Also wir kennen uns jetzt seit 1,5 Jahren sind es jetzt fast. Mhm. Und sind auch fast so lange schon zusammen. Also es war klassisch heutzutage Online-Dating. Mhm. Und es hat ziemlich schnell sehr gut gepasst. Also wir haben uns eigentlich von Anfang an regelmäßig getroffen. Und es war eigentlich eher so ein fließender Übergang in die Beziehung. Wir haben zwar einen Tag, aber im Grunde haben wir auch vor dem Tag schon mehr oder weniger wie in einer Beziehung gelebt.
Okay. Könnt ihr euch denn an euer erstes Mal erinnern?
Ja.
Ja.
Erzählt.
Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten unser zweites Date gehabt und das zweite Date dachte ich eigentlich schon, das findet gar nicht mehr statt. Also, so nach der Verabschiedung vom ersten Date dachte ich, boah, der will mich nie wiedersehen. Und das war's jetzt. Und als er sich dann aber gemeldet hat, nochmal sehr schnell bei mir, und ich noch gar nicht so wusste, dass jetzt nicht so viel Erfahrungen dort vorhanden sind, dachte ich, der meldet sich bei mir für das eine, also für Sex.
Ach so. Ah.
Und fand ihn aber so attraktiv, dass ich mir dachte, komm, nimmst du jetzt mit. Und das heißt, beim zweiten Date war ich voll darauf eingestellt.
Es geht nur um Sex?
Es geht nur um Sex und das findet jetzt hier im sexuellen Kontext statt.
Witzig.
Und
ganz kurz. Ja. Und Nino, du warst, für dich war das Date und du möchtest sie näher kennenlernen für Zusammenkommen oder hattest du schon auch dieses Interesse?
Nee, es war schon tatsächlich ein Date für mich. Vielleicht, um das von meiner Sicht auch einzuordnen. Das war eher meine Unsicherheit. Also ich war nicht nur, was Sex angeht, relativ unerfahren, sondern ich habe jetzt auch nicht groß gedatet. Mhm. Und das erste Date mit Bea war eigentlich so mein richtiges erstes Date. Also mit einer fremden Person.
Ja.
Und ich wusste halt nicht, wie läuft es ab, wie verabschiedet man sich.
Wie ist da die Etikette?
Und ich habe dann eben den Fehler gemacht, dass ich so ehrlich war danach und habe so geschrieben, ja, der Funke ist jetzt nicht direkt übergesprungen bei mir. Ja, und das wird halt anders gedeutet, als ich das eigentlich gemeint habe, sondern ich wollte eigentlich eher sagen, ich brauche da so ein bisschen Zeit einfach. Und das
oh
war
mein
jetzt
Gott, ich hätte das aber auch verstanden als Abfuhr.
Habe ich jetzt auch gelernt. Das Wissen werde ich jetzt hoffentlich nie wieder brauchen. Also ja, aber das zweite Date war dann 2 Tage nach dem ersten Date. Ne?
Und du wolltest gucken, ob der Funke beim zweiten Date weiter wachsen kann, damit er überspringen kann sozusagen. Und
genau,
du hast gedacht, er hat mir eine Abfuhr erteilt, will aber trotzdem vögeln.
Ja.
Für mich war es ja aber trotzdem ein schöner Abend. Wir haben dann auch, nachdem ich Bea wieder geschrieben hat, ich glaube, du hast meine Nummer eigentlich direkt gelöscht.
Ja.
Und warst dann überrascht, als dann wieder eine Nachricht kam. Ja, wenn ich das jetzt so reflektiere, weiß ich auch, warum das dann so in die Richtung ging. Also auch, was wir geschrieben haben, war dann schon ein bisschen spicy bis zum zweiten Date.
Aha, okay. Jetzt haben wir das perfekt ergänzt aus deiner Sicht. Magst du mal weitermachen mit deiner Sicht?
Ja gut, also ich bin dann bei diesem zweiten Date aufgekreuzt, ne, mit passender Unterwäsche. Und war dann total überrascht, dass er dann meinte, so, ja, wir gehen jetzt erstmal spazieren und durch so einen Tierwanderpark. Und ich bin dann überhaupt nicht dafür angezogen und nicht equipped und natürlich geduscht und alles fein und frisch und fresh gemacht.
Na klar.
Ja, und dann hatten wir halt aber dieses Date und das war dann, ja, ich war an vielen Stellen schon richtig romantisch, aber ich war halt permanent dauerverwirrt.
Ja, klar.
Und dann waren wir eigentlich schon völlig über einen zeitlichen Rahmen und haben dann aber doch noch zum Schluss eher dann eine andere Richtung wieder eingeschlagen, indem wir sehr, sehr viel miteinander rumgeknutscht haben plötzlich. Mhm. Und ich halt immer noch so gepolt war auf diesem Trip von das hier ist jetzt was rein Körperliches und Nino dann einfach ganz provokant ins Gesicht gesagt habe, ich gebe übrigens auch wahnsinnig gerne Blowjobs.
Genau, das war unser erster intimer Kontakt. Ich glaube, dann hast du irgendwann, als es weiterging, hast du gesagt, ja, es gibt nur ein Problem. Ich habe meine Tage. Dann blieb es dabei.
Mhm.
Und dann hatten wir unser drittes Date ungefähr eine Woche später. Und da wussten wir, glaube ich, beide, was dann kommt beim dritten Date.
Wusstest du, Bea, dann auch schon, dass er ernsthaftes Interesse hat? Oder warst du immer noch ausgehend von, das ist jetzt eine lockere Vögelgeschichte?
Ich war eine Woche komplett verwirrt. Also
Nino, ey.
Das Witzige ist, es ist auch noch dokumentiert total, weil ich in dieser Zeit, wenn ich auf Dates gegangen bin, für Freundinnen immer so ein kurzes Video aufnehmen musste via WhatsApp und denen dann so meine Erfahrungen schildern musste. Mhm. Und wo ich das dann nach dem zweiten Date und vor dem dritten Date dann gemacht habe, sieht man in diesen Videos einfach nur, wie ich dachte, ich habe keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Und ich glaube, ich habe das dann auch sehr auf diese sexuelle Schiene gelenkt, weil ich dachte, ja gut, damit fühle ich mich jetzt im Zweifelsfall am wohlsten. So.
Und am sichersten vor einer Abfuhr sozusagen, wahrscheinlich ja, auch, ne?
Genau. Und dann haben wir sehr viel, sehr spicy Nachrichten über die Woche ausgetauscht und Sprachnachrichten aha. ausgetauscht. So dass dann am dritten Date, das dann bei ihm in der Wohnung stattgefunden hat, eigentlich, also wir durch die Tür auf die Couch und dann direkt losgelegt haben.
So, und wir sind ja hier im Podcast ohne Schwarzblende. Direkt losgelegt, was habt ihr dann gemacht?
Also ich glaube, es hat angefangen, Bea hat mir vorher schon gesagt, dass sie unter anderem eine Massageausbildung hat. Ich glaube, das hat sie mir jetzt nicht so als Smalltalk gesagt, sondern das hat sie dann auch aufgegriffen. Das heißt, eigentlich hat es mit einer Massage angefangen an dem Tag. Oder war das das zweite Date?
Das war das zweite Date.
Das war das zweite, okay.
Ja.
Das war das zweite.
Ah, okay.
Beim dritten Date war es wirklich so, dass wir uns an der Tür getroffen haben, wir dann auf die Couch bei dir zurückgegangen sind, was wir davor schon irgendwie so ein bisschen als Knutschspot etabliert hatten und da dann direkt angefangen haben, miteinander rumzuknutschen und das dann da drin geendet ist, dass ich ausgezogen wurde, nicht komplett und Nino dann immer mal zu mir gesagt hat, boah, setz dich jetzt bitte auf meinen Schwanz.
Nice. Schön, okay. Mhm. Und das hast du dann gemacht?
Das habe ich dann gemacht. Ich hatte zwar auch noch gedacht, das läuft dann doch noch ein bisschen anders, so dieses höflichkeitsvorherige Geplänkle, ne, willst du was trinken, essen wir noch was, irgendwas. dazu kam es nicht und dann dachte ich, ja, machst du jetzt einfach. Und dann haben wir uns, ja, eigentlich von der Couch dann immer mal bis zum Bett durchgevögelt. Ja.
Herrlich. Klingt doch eigentlich noch einem netten dritten Date, oder?
Ja. Das war schon sehr nett, ja.
Also es wurden tatsächlich so ein Stück weit andere Bedürfnisse hinten angestellt. Ich glaube, es war dann auch nicht nur das erste Mal, sondern an dem Tag noch das zweite, dritte und vierte Mal.
Mhm.
Und ich würde mal so in Summe sagen, waren wir bestimmt 6-7 Stunden hatten wir Sex an dem Tag.
Ja.
Und das ging auch in der Anfangsphase tatsächlich so weiter.
Crazy, okay. Also auf eure Anfangsphase und auch wie euer Sexleben jetzt ist, werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Vielleicht, bevor wir in den nächsten Teil übergehen, einmal eine ganz kurze Kategorisierung. Jetzt haben wir ja ein bisschen so von eurem ersten Mal erfahren. Vielleicht aber noch mal eine kurze Kategorisierung eurer Beziehung. Lebt ihr monogam oder nicht? Wie würdet ihr eure Beziehung beschreiben?
Also wir leben monogam. Mit der Absprache von meiner Seite sollte da irgendwann mal irgendwo ein Bedürfnis sein, dass man mir das mitteilen kann und dass ich dann situativ auch gerne entscheiden könnte und wollte, ob das jetzt gerade für mich in dem Rahmen okay wäre, vielleicht ja einen sexuellen Kontakt zu jemand anderen spontan aufzubauen.
Okay.
Ja, also wir haben auch beide so ein Stück weit Fantasien, dass man noch dritte Personen oder auch Gruppen mit einbeziehen könnte. Also wir sind offen dafür. Es muss allerdings auch nichts passieren. Wir sind total happy, so wie es gerade ist. Aber sind, glaube ich, grundsätzlich auch schon offen dafür.
Okay, ich würde sagen, dann ist fast schon Zeit, dass ihr mir mal beschreibt, wie ihr nackt ausseht. Ihr hattet ja im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt geübt.
Ja.
Erzähl.
Also ich habe gestern nochmal geübt, dass ich mir den Nino vor mich gestellt habe und gesagt habe, jetzt musst du nochmal die Hosen runterlassen. Ich muss mir das nochmal angucken, damit ich das jetzt auch adäquat beschreiben kann und nicht von meiner neben mir sitzenden Seite hier dann kommt, so was erzählst du gerade für einen Stuss.
Mhm.
Also der Nino, wenn er nackt ist, was so die primären Geschlechtsorgane angeht, also Penis und Hoden, hat da eigentlich eine ganz interessante Form im erschlafften Zustand, weil sein Penis sich so komplett nach rechts eine Kurve macht.
Mhm.
Diese Form verliert er aber komplett. Also wenn er dann steif wird, dann richtet sich das eigentlich kerzengerade auf.
Ach, spannend. Okay, ja.
Bei Nino muss man sagen, er ist beschnitten.
Mhm.
Er hat so einen leicht lilanen Kranz so um die Eichel drumherum.
Mhm.
Das kann auch je nachdem, ich sag jetzt mal, wie horny er ist, zunehmen oder abnehmen.
Du meinst so mit Blutmenge darin?
Ja, genau. Aber ansonsten ist sein Penis sehr, sehr hautfarben und vorne die Eiche schön sanft rosa eigentlich. Mhm. Und er hat so eine ganz markante Ader, die sich auch auf der rechten Seite bis vorne zur Eiche so lang schlängelt.
Mhm.
So von der Größe her, wir haben auch nachgemessen.
Vorbildlich, danke, ja.
Sind wir dann so bei 15,5 Zentimeter
mhm.
rausgekommen. Aber ich finde, da gibt es bei ihm viel Variation. Also so fühlt es sich für mich an oder sieht es auch für mich aus, dass es sich manchmal total anders verhält. Ich weiß es aber nicht.
Witzig.
Keine Ahnung, ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Mm. Und bei seinen Hoden ist es so, ich würde sagen, die sind total normal Größe.
Mhm.
Also weder sonderlich fest noch sonderlich hängend. Aber bei der rechten Seite, die hängt ein bisschen tiefer.
Ah ja. Und Hautfarbe auch passend zum Penis sozusagen? Oder?
Ja. Also wirklich Hautfarben, wie der Nino so ist.
Okay. All over, gleiche Farbe.
Genau, ja.
Okay, ja, vielen Dank. Nino, magst du direkt weitermachen?
Ja, ich muss kurz verarbeiten.
Oh ja, wie fühlt sich das denn an?
Es ist schon komisch, so zu hören, wie der eigene Penis aussieht. Vor allem auch so im Detail mit Adern und tralala. Mhm. So genau gucke ich selbst gar nicht hin. Ja, genau. Aber kommen wir zu Bea. Bea hat sehr große Brüste,
mhm.
E-Körbchen.
Mhm.
Das heißt eigentlich mehr als eine gute Handvoll, würde ich sogar sagen. Die Warzenhöfe sind wahrscheinlich durchschnittlich, tendenziell eher ein bisschen größer. Die heben sich aber farblich jetzt gar nicht so von der Haut groß ab.
Mhm.
Und die Brustwarzen sind, ich würde es als pointy bezeichnen. Jetzt Aha. mal egal, ob Bea erregt ist oder nicht. Also ich glaube, wenn man erregt ist, ist es ja normal. Aber auch im unerregten Zustand sind sie pointy.
Mhm.
Und ja, die Vulva würde ich beschreiben als tendenziell so ein bisschen fleischig. Jetzt keine extrem großen Schamlippen. Auch farblich haben wir eigentlich keine große Variation drin. Also es passt zur Brust.
Mhm.
Alles sehr nah an der Hautfarbe.
Mhm.
Und frisurentechnisch haben wir bei mir gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt.
Aber ich würde jetzt mal sagen, du experimentierst gerade so ein bisschen und lässt es mal so ein klein bisschen wachsen.
Oh, okay. Ja. Also Frisur testen.
Ja.
Cool. Wie sieht das Verhältnis von inneren und äußeren Vulvalippen aus?
Ich hätte jetzt gesagt, die äußeren sind so ein bisschen größer. Ich muss gestehen, ich durfte nicht so viel üben wie Bea.
Okay.
Das heißt, du darfst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage.
Ja, die äußeren sind deutlich größer. Also man sieht meine inneren von außen gar nicht.
Mhm. Okay.
Aber du weißt ja, ich habe die Vergleiche jetzt auch gar nicht so, ne? Ich weiß ja gar nicht, was ist groß, was ist klein. Ich kann nicht so viel vergleichen.
Ja, ja, okay. Aber ich meine, drei Personen, ne? Das ist ja trotzdem, schon mal was.
Mhm. Und gut, wir sind ehrlich. Also man hat auch sagen, andere
also hast
Möglichkeiten,
du schon mal Bildmaterial
Vaginas zu sehen, ja.
von einer Vulva gesehen.
War ein schlechtes Argument, ja.
Obwohl das natürlich eine Sache ist, warum ich auch total wichtig finde, dass Leute ihre Genitalien im Podcast beschreiben. Weil das, was man in Pornos sieht, ist ja schon sehr oft sehr gleichbleibend sozusagen. Ne? Also man kriegt ja schon auch, genauso wie halt in der Mode, was den gesamten Körper angeht, man kriegt ja schon ein Bild, ein Schönheitsideal aufgepresst sozusagen oft. Und deswegen, glaube ich, ist es ja auch immer wichtig, dass wir eben bei echten Menschen mal nachfragen, wie denn ihre Genitalien aussehen. Okay, wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, so beschrieben zu werden?
Ich finde, der hat das gut gemacht. Ja, also Es ist trotzdem sehr ungewohnt, das also so zu hören. Es gibt auch einfach so Wörter, die klingen für mich immer ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, Warzenhöfe, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein komisches Wort, aber so heißt es halt nun mal. Genauso wie jetzt eine Beschreibung im Sinne von fleischig.
Das habe ich, da habe ich deinen Blick gesehen und dachte mir auch so, boah, fühle ich.
Ja, das stimmt. Ich bin leider nicht so wortgewandt. Also ich glaube, es, falls irgendwas negativ geklungen hat, ich liebe Beas Körper. Vielleicht, was man noch erwähnen kann, ich mag total Beas Kurven. Also sie hat eine total ausgeprägte Taille, würde ich sagen. Also man kann jetzt meine Bewegung nicht sehen, wenn man nur zuhört, aber wenn Bea nochmal aus dem Bett steigt und irgendwie ins Bad geht, das ist schon ein schöner Anblick immer für mich.
Sollen wir einen kleinen Ausflug Richtung Masturbation machen oder sollen wir direkt einsteigen mit eurer Beziehung und euren unterschiedlichen Erfahrungswerten und wie ihr da dann so zusammengekommen seid?
Also für mich ist das Thema Masturbation relativ schnell abgehakt. Mhm. Also ich kann darüber gerne erzählen, das ist gar kein Problem.
Ja, dann schieß mal los. Wie machst du es denn?
Ja, im Moment nehme ich quasi gar nicht mehr. Also nur noch ganz selten. Und ich muss dazu sagen, Masturbation war jetzt für mich noch nie so irgendwie ein Ritual oder irgendwie was, was ich besonders zelebriert habe für mich, sondern das war mehr so ein Mittel zum Zweck.
Ah ja.
Auch dieser typische Runterkommen, man ist sehr angespannt, man möchte einschlafen und dafür wurde das genutzt. Und jetzt bin ich aber eben in einer Partnerschaft, wo mir sehr eindrücklich, sehr häufig gesagt wird, ich bin allzeit bereit, wenn du was möchtest, kommst du gerne vorbei, ich kümmere mich drum und dementsprechend mache ich das quasi gar nicht mehr. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil das letzte Mal war, dass ich das gemacht habe.
Wow.
Und ich weiß auch, dass ich früher eigentlich immer ein Spielzeug mit dabei hatte. Mhm. Aber auch das war der Effizienz geschuldet. Also das war wirklich ein, damit ging es halt einfach am schnellsten und vernünftigsten und hat mir dann das Gefühl gegeben, dass ich dann in dem Moment haben wollte.
Okay, ja. Also ein sehr geschäftig das Verhältnis zur Masturbation sozusagen. Also gar nicht so ein Selfcare-Gedanke oder sonst was, sondern eher runterkommen, entspannen, schlafen können zum Beispiel.
Ja, also ich finde, das klingt jetzt gerade so ein bisschen, als würde ich das total abwerten wollen, diesen, also Masturbation an sich. Nee, also für jeden, der sich damit selber entdeckt und erkundet und das für sich nutzen möchte, sehr gerne. Und ich habe total das Verständnis dafür, dass es neben einer partnerschaftlichen Sexualität auch eine eigene Sexualität nur mit sich selbst gibt. Aber es steht einfach gerade überhaupt nicht für mich an. So, keine Ahnung.
Ja, ich meine, du hast ja auch ein sehr nettes Angebot da gekriegt, dass ich immer um deine Bedürfnisse gekümmert bin. Ne? Das ist schon praktisch.
Ja.
Nino, wie schaut's denn bei dir aus?
Also bei mir ist es tatsächlich so, ich nehme das noch wahr. Mhm. Auch wenn wir ja trotzdem viel Sex miteinander haben. Aber ich würde mal behaupten, meine Libido ist noch mal deutlich höher als deine, Bea. Und deswegen kommt es auch schon mal vor, dass ich vielleicht in der Mittagspause, wenn ich im Homeoffice bin, mich auch nochmal ins Bett lege, mich um mich selbst kümmere. Tatsächlich ist es auch bei mir ein probates Mittel, um besser einzuschlafen. Ich glaube, das funktioniert bei mir nochmal viel besser als bei dir. Und ja, da kommt es auch häufig vor, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn ich nicht schlafen kann, während Bea noch wach ist, ist es blöd, wenn ich dann masturbiere, weil dann wird sie auch geil und dann kann sie nicht schlafen. Wenn ich warte, bis Bea eingeschlafen ist, wir haben ein Wasserbett, muss man dazu sagen.
Gottchen, ja, okay.
Dann spürt sie da auch jede Bewegung. Wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, das beste Mittel ist, wenn es bei mir notwendig ist, muss ich halt einfach nochmal aus dem Zimmer gehen.
Aha, okay. Also und damit du nicht geweckt wirst auch oder auch horny gemacht wirst sozusagen.
Ja.
Ja, okay. Aber das heißt, grundsätzlich hattet ihr von Anfang an die Regel, hey, wenn einer horny ist und schlafen muss und der andere keinen Bock hat, dann bitte kümmere dich um dich selber. Also es war nie ein Thema für euch?
Nee, also für mich ist wirklich einfach nur das Ding, wenn, also ich finde das unglaublich heiß, wenn Nino sich selbst anfasst. Mhm. Wir nutzen das auch in Situationen, um mich auch horny zu machen oder ich das aufputschen möchte. Und das ist bei mir aber wirklich, ich würde schon sagen, sehr, sehr krass. Aber gleichzeitig ist auch dieser Effekt, den Nino hat auf sich, wenn er dann zum Orgasmus gekommen ist nach so einer Masturbation, auch sehr, sehr intensiv. Also der schläft quasi wirklich sofort weg.
Witzig, ja, okay.
Und das hätte dann halt zur Folge, dass man dann unter zum Beispiel so einer Arbeitswoche, ich dann da wach nebendran liege, horny bin, wie nichts Gutes. Und er hat sein Ziel erreicht und schläft. Und ich denke mir, hallo? Und was jetzt?
Bitte?
Genau. Und natürlich halt auch, ne, klar, also wir müssen halt arbeiten. Und dann ist halt, wenn ich dann mitten in der Nacht wach gemacht werde, auch nicht so toll.
Ja, klar.
Aber ansonsten, ja, also ich kann das vollkommen verstehen. Wie gesagt, Sexualität findet auch mit sich selbst statt.
Ja. Habt ihr da irgendwann mal am Anfang eurer Beziehung auch ein Gespräch drüber geführt? So, hey, ist es fein für dich, wenn ich wichse, während du schläfst? So? Oder ist es irgendwie...
Ich würde jetzt nicht sagen am Anfang der Beziehung, aber wir haben uns definitiv drüber unterhalten. Also gerade, weil es die Probleme eben gab.
Ja, klar.
Aber es war auf jeden Fall von Anfang an klar, dass da niemand ein Problem hat, wenn der andere masturbiert. Wir finden es ja beide auch eigentlich hot, wenn der andere masturbiert. Also ja, das war auf jeden Fall nie ein Problem.
Easy, okay. Und du machst es ja praktisch eigentlich nicht mehr, weil Nino sich ja geboten hat. Und du, Nino, nutzt du sowas wie Pornos, Fantasien, was lesen, hören?
Ich habe schon vieles ausprobiert. Also es funktioniert tatsächlich auch vieles. Ich finde es furchtbar spannend, was zu lesen. Da habe ich auch meine Subreddits, wo ich Geschichten finde.
Wenn du eine Empfehlung da lassen möchtest für die Mäuse da draußen?
Also,
immer gerne, musst du aber natürlich nicht.
Ich glaube, der Subreddit ist einfach, er heißt Sex Stories.
Ah, easy.
Da hatte ich zum Beispiel mal so eine Phase, da gab es eine Geschichte, die wurde verkauft als, ist wirklich so passiert und heute bin ich mit der Frau zusammen. Ich glaube nicht so wirklich dran, dass das stimmt.
Okay.
Aber da hat der Protagonist so einen Ferienjob gemacht in so einem Luxusresort. Mhm. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich so ein Sexresort war. Und jeder vögelt mit jedem und so weiter.
Geil.
Total schlecht geschrieben, total schlechte Dialoge. Aber die Beschreibung, was passiert, reicht dann schon zum Masturbieren. Also ich fand es dann schon geil. Ja, hören finde ich auch super toll. Da bräuchte ich eine Empfehlung, wo man da wirklich was Gutes findet. Also das, was ich lese, wenn mir das vorgelesen wird, von einer weiblichen Stimme am besten, würde wahrscheinlich noch besser funktionieren. Weil es geht halt nicht lesen und masturbieren gleichzeitig. Das muss nacheinander kommen. Mit Hören ginge das. Aber ich benutze auch Fantasien und Pornos, wobei ich da auch immer so ein bisschen meine Bedenken habe, was ist jetzt moralisch richtig. Sowohl irgendwelche Fantasien, wenn das auch Frauen sind, mit denen ich jetzt nicht in einer Beziehung bin, dann sexualisiere ich die. Und bei Pornos kommt es ja drauf an. Also ich habe jetzt tatsächlich mal versucht, ethisch korrekte Pornoseiten zu finden. Und findet man ja. Also da gibt es ja jetzt auch mittlerweile ein Angebot. Und das ist eigentlich so das, wo ich mich gerade so drauf verständigt habe mit mir selbst. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, lese ich auch gern was. Mhm. Aber das wäre eher der schnellere Weg.
Ja, ja,
in Porno.
Okay. Ja, ja, klar. Vielleicht steigen wir mal in euer Sexleben ein. Nino, du hattest jetzt schon ein, zwei Mal fallen lassen, dass ihr regelmäßig bzw. häufig Sex habt, aber dass ihr trotzdem auch eine unterschiedliche Libido habt. Wie häufig habt ihr denn Sex?
Ich glaube, das kommt jetzt ganz auf die Definition von Sex an. Also wir haben ja schon von unserem ersten, zweiten, dritten Mal geredet. Den Rhythmus, den halten wir nicht mehr bei. Also 7 Stunden am Tag finden wir dann doch nicht mehr. Ich glaube, das ist eigentlich so der limitierende Faktor. Es geht halt auch Zeit dafür drauf, wenn man es dann zu oft macht. Ich würde jetzt mal sagen, penetrativen Sex haben wir einmal die Woche, so im Schnitt. Allerdings Oralverkehr oder Handjobs oder Ähnliches dann doch deutlich öfter und gerade auch vorm Schlafen gehen. Also das kommt noch regelmäßig vor, ich würde mal sagen so alle 2-3 Tage.
Mhm. Würdest du das auch ähnlich beschreiben?
Ja. Ja, also ja, mittlerweile sind wir so dazu übergegangen, quasi Wochenenden auch wirklich, dass wir uns sagen wir bewusst so, oh, wir würden uns gerne mal wieder Zeit so füreinander nehmen. Und das sind dann auch meistens die Momente, wo dann ja wirklich penetrativer Sex ja überhaupt möglich ist und dann auch ja deutlich ausführlicher gehandhabt wird und unter der Woche dann ja sehr viel so Oralverkehr stattfindet. Also ich muss dazu sagen, für mich ist das alles Sex. Ich trenne das eigentlich nicht so strikt.
Ja, ja, ob da irgendein Genital in irgendeinem Mund oder in einem anderen Genital steckt, ist halt dann auch irgendwie.
Ja, also das gehört für mich alles dazu.
Ja.
Würde dann schon sagen, so alle 3 Tage meistens, wenn jetzt nicht irgendjemand todkrank mit der Krippe auf der Couch liegt.
Verständlich.
Haben wir eigentlich eine Form von Sex, ja.
Ja, ich unterscheide das ganz gerne, weil ich auch weiß, ich komme deutlich öfter auf meine Kosten als Bea. Mhm. Deswegen ziehe ich da auch gerne einen Unterschied, weil für mich ist ja auch relevant, wie oft wird dann wirklich Bea befriedigt. Ich meine, es kommt ja im Endeffekt auf sie an, wie oft will sie es auch.
Klar.
Aber genau deswegen ist es für mich eben ein Unterschied. Also klar, das ist auch, für mich ist es auch Sex, Oralverkehr, wobei ich es jetzt nicht unbedingt als Sex beschreiben würde, wenn es nur so ist, damit ich gut einschlafen kann. Ich finde, sobald es halt eben wirklich intim wird, sobald beide was davon haben, dann ist es für mich wirklich Sex. Also wenn es auch um den Sex geht und nicht um schlafen zu können.
Finde ich eine ganz spannende Unterscheidung. Als ihr gerade von Oralverkehr erzählt habt, habe ich mir auch vorgestellt, dass es ein gegenseitiges Ding ist. Aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es auch dann oft ein Blowjob zum Schlafen können sozusagen. Und du, Bea, hast dann gar keinen, nicht Bock sozusagen, dass das erwidert wird mit Lecken zum Beispiel.
Überwiegend habe ich nicht das Bedürfnis, dass das erwidert wird. Also es gibt so richtig Tage, also das ist auch nicht nur dann zum Schlafen gehen, dass ich das gerne machen möchte bei Nino. Als ich damals zu Nino zum zweiten Date gesagt habe, ich gebe übrigens wahnsinnig gerne Blowjobs, das war nicht gelogen. Also das war nicht nur eine Masche, um ihn doch noch irgendwie rumzukriegen, sondern das war mein Ernst. Und es gibt so Tage, da rauschen mir so Fantasien durch den Kopf im Sinne von, dass ich am liebsten hätte, Nino kommt durch die Tür, ich schnapp ihn mir einfach nur und gehe auf die Knie. Für mich hat das was ganz Ermächtigendes und irgendwas, was mich auf einer ganz anderen Ebene befriedigt und dann will ich auch nur das und dann wird's das kaputt machen für mich, wenn ich danach noch
ja,
was an mir gemacht wird, sei es jetzt lecken oder mich mit den Händen zu befriedigen. Und dementsprechend ist das dann für mich völlig fein. Und ich, also das macht mir dann mehr Freude in diesem Moment.
Habt ihr das schon mal ausgelebt? Weil das ist ja eine Fantasie, die klingt gut auslebbar, oder? So dieses mächtige Gefühl von, ich schnapp mich dir, ich zieh das durch. So.
Ja, regelmäßig. Also wenn mir das so durch den Kopf schießt über einen Tag, dann versuche ich es auch eigentlich, wenn es der Zeitplan möglich macht, umzusetzen. Und dann mache ich das einfach.
Ja, also Bea hat ja auch den Vorteil, sie kann zu 99,9% sicher sein, dass ich auch Lust drauf habe, wenn ich die Tür reinkomme.
Praktisch.
Und dass ich da jetzt gar kein Problem mit habe.
Oder auch keine Zurückweisung kommt sozusagen, ne?
Genau, ich glaube, das Schlimmste ist jetzt, vielleicht ruiniert es dann immer so die Stimmung, wenn ich dann sage, ja, aber ich muss kurz auf Toilette. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Also das Risiko ist für Bea auch nicht da, wenn sie das einfach mit mir versucht. Ich bin da total offen für und total happy.
Ach ja, so einen Blowjob nehme ich. Ja, ja, verstehe ich.
Genau, die Fantasie gibt es tatsächlich ja auch so ein bisschen andersrum. Mhm. Also wenn Bea die Tür reinkommt, eine Fantasie von dir, dass du mich mal dann beim Masturbieren erwischst, mehr oder weniger.
Ah, ja.
Und das ist tatsächlich was, da tue ich mir schwer mit, das mal auszuleben, weil da habe ich schon die Angst, wenn ich da jetzt lieg und sie kommt dann irgendwie rein und hat einen total schlechten Tag, da ist das Risiko schon höher, dass es dann gar nicht passt.
Verstehe ich. Gehört es denn zur Fantasie, dass man überrascht wird damit oder ist es was, was man theoretisch auch so, ne, vorher per WhatsApp hier, wenn ich den und den Smiley schicke, dann weißt du, ich wäre an Bord oder eben nicht?
Ich glaube, es wurden schon Nachrichten verschickt, so im Sinne von, wenn ich heimkomme oder wenn du heimkommst und so weiter, dann ist es ja easy, ne? Dann weiß
dann
man
geht's
ja.
Gut. Ja, klar. Ja. Und das habt ihr dann auch schon ausprobiert oder ist das...
Das haben wir, glaube ich, schon gemacht, ja. Aber auch der andere Weg ist natürlich, ich finde es immer reizvoller, wenn man überrascht wird. Ist einfach so.
Mhm. Ja, ich gebe auch manchmal, wenn ich in so einem gewissen Mindset drin bin, einfach gerne Anweisungen. Mhm. Und das kam dann auch schon vor, dass ich dann Nino eben über WhatsApp schon geschrieben habe, wenn du nach Hause kommst, möchte ich, dass du dich da und da hinsetzt, einfach still die Hose aufmachst und anfängst, dich selber anzufassen. Und ja, das war dann aber ja auch wieder, das war eine andere Fantasie dann wieder.
Ja, verstehe ich. Aber wie cool, dass ihr auch gemeinsam so Fantasien auslebt und ne, euch dann da ausprobiert. Gibt's irgendwas, wo ihr sagt, ey, das war so ein Highlight der letzten Zeit, dass jemand was ausprobieren wollte und ihr das dann gemacht habt?
Ich glaube, in die Richtung nicht. Also nicht in letzter Zeit, aber ich glaube gerade das, was Bea als erstes beschrieben hat, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal wirklich um 10 Uhr vom Training heim kam. Also ich spiele Fußball, kam ich heim und da ist ja normalerweise auch nur, ich bin dann hungrig, esse noch was und dann gehen wir ins Bett, weil nächsten Tag arbeiten. Und da habe ich halt überhaupt nicht mitgerechnet, dass ich da jetzt geschnappt werde und einmal aufs Bett platziert. Also cool. Das war schon heiß.
Ja, glaube ich. Hast du noch irgendwas im Kopf?
Also das allerletzte, was quasi so ein direktes Umsetzen von einer Fantasie war, ist, als Nino ausgezogen ist aus seiner Wohnung. Wir haben die aufgelöst und es waren so die letzten Züge des Umzugs und die Wohnung war eigentlich leer. Und es lag nur noch ein Teppich quasi so in dieser Wohnung. Aber ich habe es nicht ausgesprochen, deswegen kann ich das jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Aber ich bin da noch durch diese Wohnung immer wieder gelatscht und habe mir gedacht, ja, wie cool wäre es jetzt, hier nochmal so zum letzten Mal hier zu vögeln. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er es mir angesehen hat oder was das ausgelöst hat, aber wir haben eben angefangen, dass er mich halt plötzlich über die Küchenplatte gebeugt hat und dann einfach von hinten gevögelt hat und mich da dann einmal zum Orgasmus gebracht hat und mich dann noch mit auf diesen Teppich genommen hat, ich ihn dann da noch einblasen durfte und er mich dann nochmal zum Kommen gebracht hat. Und
das klingt gut.
Ja, also und es war halt wirklich diesen ganzen Tag wieder die Fantasie in meinem Kopf. Ich habe es nicht ausgesprochen, meine ich. Aber irgendwie hat man es mir vielleicht an der Nasenspitze angesehen, ich weiß es nicht. Aber das war das Letzte, was mir so eingefallen ist, ja.
Hast du es eher an der Nasenspitze angesehen?
Tatsächlich glaube ich nicht. Also es wäre jetzt nichts, was ich in die Kategorie Fantasie, die noch ausgelebt werden muss, eingeordnet hätte. Ja, ich hatte halt selbst Bock und habe wahrscheinlich mal so ein bisschen geprüft, hat sie vielleicht auch Lust und das hat sich dann bestätigt, ja.
Ja, okay. Cool. Du hattest jetzt gerade gesagt, du wurdest über die Tischplatte gebeugt und von hinten gevögelt und zum Orgasmus gebracht. Bist du jemand, der vaginale Orgasmen hat oder hat Nino da irgendeine weitere Reizung, also eine Klitorisreizung noch mit eingebaut.
Nino hat irgendwie eine krasse Technik.
Aha, dann brauchen wir natürlich Tipps.
Also, was man sagen muss, Nino ist ein sehr gönneröser Liebhaber, dem immer gefühlt wichtiger ist, dass ich zum Zuge komme, als dass er kommt. Und ich kann nicht wirklich gut vaginal zum Orgasmus kommen. Ich meine, es ist schon ein paar Mal passiert, aber es fühlt sich einfach, wenn dann, ganz anders an. Oder ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht eine klitorale Stimulation mit dabei war. Aber anatomisch ist das ja sowieso einfach miteinander verstrickt.
Ja.
Und bei ihm ist es halt so, dass er ganz häufig, wenn er ja in mir ist, gleichzeitig halt seine Finger bei mir benutzt. Und das ist unglaublich effektiv. Ja. Das hat er auch tatsächlich in dieser Position im Stehen über diese Tischplatte hingekriegt. Ich weiß zwar nicht ganz wie, aber es hat funktioniert.
Okay, das heißt, es ist immer noch ein Fingern dabei. Oder wenn du sie zum Orgasmus bringen möchtest, sozusagen, dann ist während der Penetration ein Fingern dabei.
Also meistens ist es tatsächlich notwendig, aber Bea hatte auch schon Orgasmen ohne Finger oder ohne Spielzeug. Ich glaube, wir haben so ein bisschen festgestellt, wenn es beim Vorspiel schon eine klitorale Stimulation gab, dann wird es auch später notwendig sein. Also wenn die schon so ein bisschen anstimuliert ist, dann funktioniert es nicht mehr so gut ohne. Und in 90% der Fälle ist es halt so. Also da gibt es vorher schon ein Vorspiel mit klitoraler Stimulation. Und ich versuch's, glaube ich, immer. Also ich komme selten selbst auf die Idee, da die Hände dazu zu benutzen. Meistens ist es so, dass Bea dann fragt, ob sie ihre Hände selbst benutzen kann oder mir die Anweisung gibt, ich soll doch die Hände dazu benutzen oder Spielzeug dazu benutzen. Also meistens läuft es darauf hinaus, dass, wenn ich Bea zum Orgasmus bringen will, dass dann auch die Klitoris gut mit eingebunden ist.
Gut mit eingebunden, schön gesagt. ich frage mich gerade, wie Sex bei euch so abläuft. Also ihr habt von Vorspiel gesprochen und auch von, wenn ihr dann penetrativ am Wochenende Zeit habt, sozusagen, dass es dann auch ausgiebiger ist. Welchen Zeitinvest habt ihr denn für euer Sexleben so? Und da macht man wahrscheinlich eine große Unterscheidung zwischen einem Schlafengehen, Blowjob und einem einer Wochenendsession, sag ich mal, oder?
Genau, also das ist wirklich so ein Ding. Es sind Sessions so zwischen uns am Wochenende. So nennen wir es auch tatsächlich. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, wo wir in der letzten Zeit dazu übergegangen sind, dass wir uns so semi verabreden. Also semi verabreden bedeutet jetzt nicht, dass wir vorher in unserem gemeinsamen Google-Kalender uns dann einen Timeslot für eingerichtet haben, sondern dass dann eher so die Frage vielleicht mal aufkommt, wie möchten wir denn jetzt unseren weiteren Abend gemeinsam gestalten und wir mehrere Möglichkeiten haben und wir uns dann eben dafür dann entscheiden, oh, und nachher nehmen wir uns halt Zeit für uns. Und das ist auch mal ein Wortlaut, der mir sehr gut gefällt, weil damit ist meistens alles offen, also was wir machen. Und so läuft es dann auch, wir das wirklich am Wochenende, dass wir dann dementsprechend vielleicht ins Schlafzimmer gehen, das schon passend für uns hergerichtet haben und dann vielleicht mit einer Massage starten oder mit sehr intensiven Kuscheln oder Streicheleinheiten oder vielleicht uns sogar auch schon vorher vorgenommen haben, das und das Spielzeug haben wir noch nicht erprobt, das müssen wir heute mal ausprobieren. Aber damit ist dann alles offen und dann sind wir da schon so im zeitlichen Rahmen von 2-3 Stunden bis auch zu 4, die wir da mal, je nachdem, was wir tun, da verbringen können. Aber nicht nur mit Sex, sondern auch noch ganz viel drumherum. Und unter der Woche, ja, da ist es eher so einer, dass jemand signalisiert, ich hätte jetzt gerade Lust, da und da drauf. Und dann würde ich sagen, dass er das vielleicht halbe Stunde oder so.
Ja, ja. Okay.
Ja, ich glaube, kürzer ist tatsächlich nicht drin. Ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich einfach, also wenn Bea sagt, komm jetzt, 10 Minuten haben wir, auf geht's, ich wäre sofort dabei. Bea braucht so ein bisschen die Einstimmung, ne? Mhm. Vorspiel, und der Kopf muss dann in der richtigen Stimmung sein, in den richtigen Modus kommen, und da brauchst dann, würde ich mal sagen, mindestens eine halbe Stunde. Aber ja, also diese Sessions, wie Bea erwähnt hat, wo wir uns wirklich mal einen Abend Zeit nehmen, das ist dann schon nochmal besser. Ich meine, es gibt natürlich auch Praktiken, da müssen wir uns vorbereiten. Mhm. Da müssen wir vorher beide nochmal ins Bad. Mhm. Wir sagen uns auch oft gegenseitig, ja, am Wochenende hätte ich mal Lust, oder vielleicht nicht am Wochenende, ich hätte mal wieder Lust, dass du mir was in den Arsch schiebst, oder ich hätte mal wieder Lust, ausgepeitscht zu werden oder dich auszupeitschen.
Da, so, jetzt wird's juicy hier, also.
Ja, kommt ja natürlich auch vor, ja.
Was sind denn so, du hast es Praktiken genannt, ne? Was sind denn so Praktiken, die ihr gerne macht? Wer hat gerne was im Arsch?
Ich würde mal sagen, wir beide.
Ich liebe es, wie ihr da beide grinsend sitzt.
Wobei, es ist wahrscheinlich für mich nochmal der viel aufregendere Part, einfach weil ich die Erfahrung noch gar nicht habe. Das ist bei mir noch viel Experimentieren, und ich glaube halt auch einfach, dass das für Männer nochmal einen viel größeren Mehrwert beim Sex bringt als bei Frauen.
Prostata halt, ne?
Ja.
Mhm.
Ja, aber das ist halt tatsächlich, ich glaube, das ist etwas, das geht den meisten Männern verloren, weil das einfach in der Gesellschaft nicht so verankert ist, dass das Teil von Sex ist. Die denken da, sie sind nicht männlich genug, und wenn sie sowas machen. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen kann, dass man sich dadurch irgendwie nicht zügeln muss, sondern wenn man da das Interesse hat, ist es auf jeden Fall wert, das auszuprobieren, weil es macht alles intensiver.
Mhm. Sprechen wir hier von Buttplugs oder von Fingern oder auch von Pegging, also tatsächlich, ne, mit einem Strap-on zum Beispiel?
Also wir reden auf jeden Fall von Buttplugs, haben wir jetzt auch diverse schon angeschafft, tatsächlich auch Dildos, das ist was, ja, da tasten wir uns so ein bisschen ran, ne? Ich habe da auch noch so meine Ängste auf jeden Fall, Fingern auch, wobei ich das tatsächlich nicht so mag, ich finde es mit den Fingernägeln immer schon kritisch. Oder auch mit der Zunge. Pegging hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich bin mir aber sicher, irgendwann wird es kommen.
Und Bea, hast du auch gerne Buttplugs für dich? Oder ist das eine Sache, die ihr mehr bei Nino macht?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Also die Sammlung an Plugs, die wir gehabt haben, waren meine. Also und die waren auch ursprünglich für mich gedacht. Haben da jetzt so gefühlt so ein bisschen den Besitzer gewechselt. Also ich glaube, das ist jetzt bei mir ein bisschen verloren gegangen. Also früher war das häufiger mal bei mir mit dabei, aber ja, da, wirklich als Beiwerk und nicht, ich sag jetzt mal, als Maßnahme. Aber das, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann das beim letzten Mal bei mir benutzt wurde.
Ist schon lange her, ja. Also meistens Buttplugs bei Bier sind auch eher die Vorbereitung auf Analverkehr. Mhm. Ich glaube, du magst es ja prinzipiell auch, wenn du einen Buttplug in dir hast und ich vaginal eindringe. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich schon lange her.
Ist das was ihr gemeinsam entdeckt habt? Oder hast du davor auch schon deine Erfahrungen gemacht mit analer Penetration oder Stimulation?
Also ich habe es definitiv mit Bea zusammen entdeckt. Es war vorher auch schon spannend. Ich habe meine Versuche gestartet, das mal so in die Masturbation einfließen zu lassen. Hatte da auch Spielzeug. Ich habe da so ein Gerät gehabt, das man einfach über einen Finger zieht. das vibriert. Ich habe dann aber eher am Arschloch rumgespielt. Also mir was reinzuschieben, da hatte ich einfach einen viel zu großen Respekt immer vor. Habe ich allein nicht geschafft. Mhm. Ich wusste auch tatsächlich gar nicht, wie es geht. Das war auch nichts, was ich gegoogelt habe. Also da war ich auch eigentlich immer offen für, mal so zu googeln, wie man was macht. Bea hatte die Erfahrung eben und ja, dann hat sie mir halt gezeigt, wie man da vorgeht, wie macht man sich sauber. Ist natürlich dann auch offen, viel Kleidgel zu benutzen, wo ich dann wahrscheinlich immer so ein bisschen sparsam war oder gar keins gerade zur Hand hatte. Mhm. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall, dass ich mit Bea entdeckt habe.
Ich habe jetzt schon ein, zwei Mal so ein bisschen den Vibe gehabt, dass ihr ganz gut über Themen auch sprechen könnt, um euch da gemeinsam hin auszuprobieren und zu experimentieren. Stimmt das? Also habe ich korrekterweise diesen Vibe? Oder ist das was, was sich gar nicht mit viel Sprechen entwickelt hat, sondern ihr habt einfach mal gemacht?
Also ich weiß nicht, ob es viel Sprechen war, aber es gab auf jeden Fall häufig Gespräche, die ganz offen über Fantasien, Vorlieben, Vorerfahrungen, Sorgen, Wünsche, Nöte gingen. Und das machen wir auch immer wieder und auch dazwischen drinne.
Cool. Mhm.
Aber das ist so, deswegen kann ich nicht sagen, ob es viel ist, weil es, ich glaube, recht organisch bei uns ist. Vielleicht auch dadurch geschuldet, dass ich am Anfang nicht wusste, wie viel Erfahrung Nino hat. Aha. Dann ein bisschen überrascht wurde davon, dass es doch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas vielleicht weniger war oder zumindest weniger, als ich gewohnt war. Also ich war in der Szene drin, da war das so nicht der Fall. Mhm. Und dadurch, dass ich ja vielleicht am Anfang dachte, es geht jetzt sehr um Sex zwischen uns, ja, habe ich das dann auch schon gut forciert. Und mir ist erstmal danach auch aufgefallen, so, oh scheiße, ich habe den vielleicht auch ein bisschen überfordert. aber nee, so hat sich das, glaube ich, dann bei uns auch ganz gut manifestiert, dass wir halt sehr viel Fragen reden und dass es kaum Tabuthemen eigentlich bei uns gibt. Also jetzt natürlich gibt es Dinge, ja, ich glaube, da würde jeder erstmal schräg gucken, wenn man da um die Ecke kommt, aber
du meinst jetzt mit irgendwelchen super krassen Fantasien oder was?
Ja, ich sage jetzt alles, was so in die Philly-Richtung irgendwie geht, ne, also, aber sonst, glaube ich, hatten wir da einen sehr guten, ja, Konsens so zwischen uns.
Cool.
Von Anfang an.
Ja, ich glaube, wir wissen auch beide von uns gegenseitig, dass wir da halt für vieles auch offen sind. Es gibt auch einige Dinge, die mag Bea und die mache ich dann auch gerne, weil es ist bei uns einfach so, wir mögen es beide, den anderen glücklich zu machen. Und zum Beispiel, ich habe auch schon die Peitsche erwähnt, das ist was, ich habe da sehr viel Spaß dran, aber mit einer Frau, die da selbst keine Lust drauf hat, die da gar nichts empfindet, wäre das überhaupt nichts für mich. Aber dadurch, dass ich ja Beas Reaktion kriege, weil sie das einfach mag, das gibt mir sehr viel. Und ja, deswegen bin ich da auch für vieles einfach offen. Und will ich nicht unerwähnt lassen, um da mal ein paar lobende Worte mit einfließen zu lassen. Wir kennen da natürlich auch so einen gewissen Podcast, der auch schon die ein oder andere Idee gebracht hat und viele Gespräche initiiert hat.
Oh, wie cool! Ja. Oh, das finde ich ja richtig schön. Das heißt, ihr hört die Folgen und dann sprecht ihr so, hey, das und das wurde erwähnt, lass uns das auch mal ausprobieren, oder?
Ja, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie parallel die gleiche Folge hören. Das hatten wir jetzt, glaube ich, einmal gemacht, haben aber danach gar nicht drüber gesprochen. aber es ist schon so, dass wir nach Hause kommen. Ich fahre auch relativ lange auf Arbeit. Das heißt, eine Fahrt reicht da fast für eine Folge. Ah, und dann komme ich heim und sage, ich habe gerade die und die Folge gehört. Voll spannend, da ging es um das und das. Und da gibt's halt schon, also wurden viele Gespräche durch angestoßen, ja.
Wie cool. Oh, das freut mich sehr. Wir haben ja jetzt schon einiges über euch erfahren. Und wir haben jetzt auch schon mehrere kleine Anspielungen darauf gemacht, dass ihr einen sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungsschatz und Erfahrungsstand hattet, bevor ihr zusammengekommen seid und bevor ihr gemeinsam Sex hattet. Wollt ihr uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, wo ihr so herkommt und was ihr so erlebt habt, bevor ihr euch kennengelernt habt und was das jetzt in eurer Beziehung auch ausmacht, ne?
Ich glaube, ich fange da an. Ich bin schneller durch. Ich habe ja noch nicht so viel erlebt vor unserer Beziehung. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Also ich hatte nur mit Frauen Sex, mit denen ich auch in einer Beziehung war. Das heißt, die erste Beziehung war so klassisch in der Schule kennengelernt. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Danach hatte ich eine Freundin, die ich auf einem Festival kennengelernt habe, die quasi bei uns über Bekannte in der Gruppe mit drin war. Und ja, die Erfahrung, es war eigentlich größtenteils, ich würde mal sagen, Blümchensex, so die klassischen Stellungen. Es gab auch mal härteren Sex, aber ja, es hat jetzt nie so groß Raum eingenommen in den Beziehungen. Ich würde niemals behaupten, dass ich da schlechten Sex gehabt hätte, weil es ist tatsächlich bei mir so, es waren immer die richtigen Menschen. Es war immer in einer Beziehung, es waren dann auch mal aufregende Sachen dabei, mal im Wald. Tatsächlich war es dann auch aufregend. Mit meiner ersten Freundin hatte ich dann, nachdem wir die Beziehung beendet haben, nochmal Sex. Das war dann auch im Auto. Mhm. Das war dann auch was Neues für mich. Oder zweimal was Neues für mich im Grunde. Und ja, da wurde jetzt allerdings auch nicht groß experimentiert. Also ich hatte nie groß Erfahrungen mit BDSM, mit Analverkehr, egal ob bei ihr oder bei mir, hatte ich noch gar keine Erfahrungen vorher. Ich glaube, so das Ausgefallenste waren dann tatsächlich mal die Orte wie Wald oder Auto oder auch mal ein Fesselspielchen, eine Augenbinde. Ja, das waren so die extremsten Dinge, die ich damals erlebt habe. Das heißt, war eigentlich so ein ganz normales Sexleben in der Beziehung ohne viel Experimentieren. Mhm. Und jetzt auch im Vergleich zur jetzigen Beziehung mit Bea, mit einer deutlich niedrigeren Frequenz. Also dann war es eher so alle zwei Wochen mal. Gab natürlich auch Zeiten, da lief es dann nicht so gut, gab es weniger Sex. Da gab es auch Zeiten, wo ich dann nur masturbiert habe, weil sie gar nicht so die Lust zu hatte. Ja, deswegen bin ich eigentlich mit wenig Erfahrung in die Beziehung gegangen und das Mindset zu experimentieren war allerdings schon immer da. Also ich wäre auch in den vorherigen Beziehungen durchaus bereit gewesen, mal andere Dinge auszuprobieren.
Ah ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu sehen, dass so ein Mindset kommt auch aus einem selber, ne? Und nicht aus den nicht nur aus den Erfahrungen, die man schon gemacht hat, ne? Spannend.
Ja, wobei ich muss auch sagen, also ich habe auch gelernt aus den Beziehungen, da muss ich auch selbstkritisch sein, also tatsächlich gibt es auch Dinge, für die ich mich schäme. Ich hatte, also wenn es mal nicht so lief und meine Libido war immer hoch. Ich war auch einer, der mal gebettelt hat, ne? Und da gab es mit Sicherheit dann auch Dinge, da hatte dann meine Partnerin eigentlich nicht so Lust drauf und wollte es halt mir zuliebe machen. Und da habe ich dann auch nach der Beziehung mir Gedanken drüber gemacht und ja, dachte eigentlich, das ist schon scheiße von mir, wenn ich so vorgehe. Also da muss ich schon meine Gefühle auch mal hinten anstellen oder meine Bedürfnisse und das mehr aus ihrer Brille betrachten. Deswegen, ich glaube, ich gehe so ein bisschen sensibilisiert jetzt auch an die Sache ran. Ich glaube, mir fällt es da jetzt auch einfacher, meine Bedürfnisse mal hinten anzustellen. Einerseits deswegen, weil ich halt daraus gelernt habe, aber andererseits, weil ich auch nicht mehr so oft zurückgewiesen werde. Also Bea macht auch schon viel für mich und sie macht es tatsächlich auch gern für mich. Mhm.
Jetzt kommen wir mal auch in Richtung Bea. Wo kommst du denn her und wie bist du denn jetzt hier gelandet?
Ja, ich habe es ja vorhin schon beim Startbereich erwähnt, dass ich auch mit meiner Sexualität wirklich Ping-Pong gespielt habe. Und das meine ich in allen Bereichen. Also ich kam aus einer Phase nach so diesen ersten sexuellen Kontakten, die, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt freiwilliger Natur auch waren, wo dann auch unschöne Dinge passiert sind, bin ich in eine Phase reingerutscht, wo ich mir am liebsten den Stempel, ich bin asexuell, gegeben hätte.
Okay.
Und
ganz kurz für mich zur Einordnung, in welcher Altersrange bewegen wir uns da?
So von 14 bis 19. Mhm. Also noch wirklich im sehr, sehr jungen Bereich. Mhm. Und war dann auch in dieser typischen Schulbeziehung sehr lange mit jemandem, das ist wirklich asexuell abgelaufen zwischen uns. Und gleichzeitig aber auch weiterhin mich immer wieder hinterfragt, bist du nicht doch lesbisch?
Aha. Aha.
Und da dann auch immer mal wieder geguckt und überlegt und mich verliebt und wieder entliebt und naja, egal. und dann war eben diese Jugendbeziehung irgendwann mal zu Ende und ich weiß nicht, was dann in meinem Kopf passiert ist, aber ich habe das Gefühl, danach ist mir eine Sicherung durchgebrannt. Also nach meinem Abitur, so Anfang 20, bin ich dann wirklich eskaliert, sexuell gesehen.
Aha.
Und ich möchte das wirklich sehr, sehr vorsichtig sagen, weil ich das mittlerweile als gar nicht mehr so was Positives empfinde, wie es vielleicht klingen mag. Also ich bin damals dann wirklich in die Vollen gegangen und von 0 auf 100. Das heißt, ich habe sogar auch dann in der Zeit in einem Sexshop gearbeitet. Ich war zum Teil beruflich auch in Swingerclubs unterwegs und ich hatte ständig wechselnde Affären. So nenne ich es jetzt mal, es waren nicht unbedingt Affären, aber Freundschaft plus, wie man es auch immer nennen möchte, mit Männern. Und auch mit Männern, wo ich damals dachte, das ist vollkommen okay, dass wir so einen Altersunterschied haben und ich sei ja so reif und ich sei ja so erwachsen. Und mittlerweile auch da wieder mir sagen würde, was machst du da eigentlich? Also guck doch mal genauer hin. Und wollte mich dann erstmal ausleben und bin dann über sehr schnell über darüber, dass ich schon immer, ich sag mal, ein bisschen auf alternativere Männer stand, auch wirklich sehr drastisch, sehr schnell in so eine BDSM-Szene mit reingerutscht. Und da dann wirklich eine Zeit gab, wo ich jedes Wochenende auf Swinger-Sex-BDSM-Partys unterwegs war und sehr, sehr viel experimentiert habe, aber das nicht immer so mit viel Sinn und Verstand dahinter, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja. Kannst du dich erinnern, was das so mit dir gemacht hat? Also du gehst da ja jetzt mit einem Mindset ran, das so ein bisschen kritisch auf diese Zeit zurückblickt. Ne? Mhm. Kannst du mir genau sagen, was das für negative Folgen für dich hatte, dass du jetzt so kritisch darauf zurückblickst?
Ja, also da gibt's tatsächlich ein Jahr, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich am liebsten daraus ein Drehbuch schreiben und das an Netflix verkaufen, weil ich in einer Beziehung war mit einem deutlich älteren Mann, also der war doppelt so alt wie ich.
Aha.
Und
also sowas Richtung 20 versus 40?
Ja, ganz genau. Und er selber eigentlich, und das wusste ich nicht, noch in einer weiteren Partnerschaft, in einer festen Partnerschaft steckte. Und ich ein Jahr lang unfreiwillig eine Affäre war und ich eine sehr intensive BDSM-Beziehung zu diesem Mann hatte. Und diese ganze Situation dann aufgeflogen ist um meinen Geburtstag drumherum, als plötzlich seine Partnerin vor meiner Haustür stand.
Scheiße.
Und da wirklich Abgründe rauskamen, dass er einen Rattenschwanz hatte, das hätte ich so im Leben nicht gedacht. Und ich hätte man mich gefragt, kann mir sowas passieren, hätte ich auf alles geschworen, nein, das passiert dir nicht, da hast du die Menschenkenntnisse, du würdest es doch merken und ich habe es nicht gemerkt. Das war dann wirklich, ich sag mal, so eine Klatsche, die ich dann da kassiert habe und die mir bis heute auch noch sehr, sehr leid tut, wo ich dann angefangen habe, mich zu hinterfragen. und angefangen habe, mich mein Umfeld zu hinterfragen und mit wem ich da eigentlich meine Wochenenden so verbringe, und habe mich umgeguckt und musste dann leider feststellen, dass ich sehr, sehr viele, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber doch viele Menschen gesehen habe, die ein bisschen kaputt waren. Danach gab es auch einen klaren Cut. Danach habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Das nicht
innerhalb
mehr.
Der Szene unterwegs sein?
Ja, innerhalb dieser Szene unterwegs sein, da auch noch beruflich mit drin verstrickt zu sein, in dieser Szene zu daten, irgendwie mir einen Stempel geben zu wollen von wegen, ich sei ja so offen und meine offene Beziehung oder Polyamorie ist mir alles für mich okay und wer mit wem ist mir alles egal, sondern wo ich mir dann gemerkt habe, das bin doch nicht ich, so will ich nicht sein und ich brauche wahrscheinlich doch eher einen sicheren Hafen, so nenne ich es jetzt mal. Ja, genau, also waren einige Situationen, die mir leider, die ich damals so mitbekommen habe oder die ich auch persönlich erlebt habe, die mir bis heute noch sehr im Gedächtnis einfach sind.
Magst du erzählen oder lieber nicht?
Doch, ich kann erzählen. Also, was ich so erlebt habe, zum Beispiel, wo ich nur Zuschauer war, war eben, dass es in der Szene, in der nächstgrößeren Stadt, wo ich war, jemanden gab, der in seinen 50ern war, der auch einen BDSM-Stammtisch geleitet hat. Und da den kannte eigentlich jeder, der so in dieser Szene mit drin war. Und der hatte ja 3 feste Partnerinnen gehabt. Eine Ehefrau, so in seinem Alter, eine weitere Partnerin in den 20ern, aber dann eben auch eine Partnerin, die einfach unter 18 war. Die war 17 Jahre, hatte dann auch noch einen Grad der Behinderung, keine geistige Behinderung, aber einen Grad der körperlichen Behinderung, und die damit ihm verstrickt war. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, dass das einfach so von dieser Szene so abgetan wurde. Und der hat weiter versucht, also wirklich zu rekrutieren. Also diese Mädels, die, seine Ehefrau nicht, aber die anderen beiden Frauen waren, oder die eine war ja, ne, muss man ja fast schon noch, doch noch wirklich Mädel sagen dazu, waren eben so ein bisschen drauf angesetzt, weitere junge Frauen da zu versuchen, so in seinen Dunstkreis zu bringen. Das haben sie sehr offen getan, also das, da musste
okay,
man...
Also nichts Subtiles dabei. Nee,
subtil war das nicht. Also die sind wirklich in deine DMs geslidet und also das, ja, und das dachte ich wirklich, was geht hier ab? Also... Ja. Wie kann das sein?
Und das war für alle so völlig fein.
Das hat einfach keiner kommentiert. Da wurden dann auch Ausreden gefunden, wie ihr geht's da jetzt ja wirklich gut. Wie gesagt, sie hat einen Grad der Behinderung und sie wird ja von ihm unterstützt. Und ich habe mir damals schon gedacht, wie kann das sein? Also wie kann man da hingucken und das so als normal abtun? Dann natürlich auch Situationen, wo ganz klar gesagt wird, hier ist eine Grenze und diese Grenze überschritten wurde. Im BDSM-Kontext gibt es ja diese typischen Do's und Don'ts.
Ja, eigentlich ist doch safe, sane, consensual.
Ja, ja, ganz genau. Dafür sollte diese Szene auch stehen. Und ich finde es für alle toll, die das so leben können und das wirklich vernünftig behandeln. Aber natürlich muss man auch einfach im Kopf behaben, dass so eine Szene auch gegebenenfalls mal Menschen anzieht, die das gerne ein bisschen ausweiten möchten, ja, also diesen Grenzbereich, oder
ja,
die sich eben genau daraus auch vielleicht einen Kick holen. Und ich würde mal sagen, je nachdem, wo man da unterwegs ist, sind es halt gar nicht so wenige.
Scheiße.
Ja.
Und gerade wenn man offiziell was über die BDSM-Szene hört, wird ungerne sozusagen über schwarze Schafe auch gesprochen, ne?
Ja.
Und du sagst jetzt ganz klar, nee, die gibt's schon.
Die gibt's schon und die sind natürlich auch auf der Suche nach Mädels, die da vielleicht, oder Frauen, die da neu drinne sind, die jünger sind, die eine gewisse Naivität ausstrahlen, was ich durchaus getan habe, weil man die sich natürlich ein Stück weit formen kann, ja, und man denen Dinge verkaufen kann oder nahelegen kann, die an sich gar nicht so angedacht sind oder nicht Teil dieser Szene sein sollten. Und da muss man wirklich halt aufpassen, dass man da nicht reinrutscht. Also ich finde, ich hätte damals eine gewisse Festigung gebraucht, ich hätte ein gewisses Standing gebraucht, das hatte ich nicht. Und habe dann das Ganze benutzt, ja, um irgendwas zu entfliehen und bin damit ordentlich auf die Schnauze geflogen.
Vor allem auch mit dieser einen Story mit der Ehefrau, die da an deinem Geburtstag bei dir aufgetaucht ist.
Ja, die. Also,
darauf spielst du jetzt gerade an?
Oder? Ja, die Verlobte, aber da gab es eben auch noch andere Partner, die versucht hatten, Grenzen irgendwo zu verschieben. Oder es gab auch einen, der an sich zu mir sich sehr gut verhalten hat, aber in einem absolut dysfunktionalen polyamoren Konstrukt gelebt hat, wo es dann über Androhungen von Partnerinnen von wegen, sie würden sich was antun und Polizei einsetzen und ja, also wirklich in sehr dysfunktionalen Strukturen geendet ist. Und das macht auch einfach was mit einem, selbst wenn ich davon nicht betroffen war, dann in der Situation. Wie gesagt, er hat sich immer sehr gut mir gegenüber verhalten, aber ich habe es miterlebt. Und ich habe es miterlebt in einem Alter, wo ich das noch nicht gut einsortieren konnte.
Wenn du jetzt so zurückblickst und du deinem jüngeren Ich was sagen könntest, würdest du dich selber davon abhalten, überhaupt in die Szene einzusteigen? Oder würdest du vor gewissen Dingen warnen?
Ja gut, also der Nino hat es ja schon verraten, es gibt durchaus immer noch Aspekte von dieser Szene, die ich, dem ich noch immer noch sehr zugeneigt bin, ja, sei es jetzt ein Spanking, sei es ein gewisses Dominanzspiel, auch mal vielleicht switchen in die andere Richtung, fesseln etc. Dementsprechend würde ich meinen jüngeren Ich schon gerne raten wollen, probier dich aus, aber vielleicht mit jemandem zusammen, dem du vertraust und der dich immer mit halten und tragen kann oder der das mit dir gemeinsam erleben kann, und mach es nicht so schnell. Also rutsch da nicht rein im Sinne von heute gestartet und morgen muss ich der Profi sein, sondern es ist okay, das Step by Step zu machen und dann erstmal eine Erfahrung zu verarbeiten und dann die nächste anzugehen. Ja, das wäre so etwas. Da würde ich gerne mein jüngeres Ich ein Lasso umwerfen und ein Stückchen zügeln.
Ja. Bevor wir jetzt dann zu dem Punkt kommen, wo ihr dann aufeinander getroffen seid und jetzt Sexualität beide aus einer neuen Brille sozusagen dann auch miteinander erlebt, vielleicht noch eine ganz kurze Klärung. Hattest du denn langfristige liebende Partnerschaften vor Nino, oder war das alles eher, also du hattest ja von der einen Partnerschaft in der Schulzeit gesprochen, die ja sehr asexuell ablief, und danach bist du ja dann in die Szene eingestiegen sozusagen. Also hattest du etwas Vergleichbares wie Nino hatte, also Beziehungen davor?
Ich hatte Dinge, die ich Beziehung genannt habe, auch diese Beziehung, die sehr asexuell war, war asexuell, aber war eine sehr liebevolle Beziehung. Das muss man schon sagen. Also wir sind bis heute auch noch befreundet, cool. Und das funktioniert. Und das ist alles an sich kein Problem. Das, was dann so vor Nino kam, da waren drei Partnerschaften, die man Beziehungen nennen kann. Eine davon auch lange, also eine war 5 Jahre dazwischen drinne. Das war aber definitiv auch keine gesunde, gute Partnerschaft. Also es war mit einem Menschen, der ja auch noch nicht so gut mit sich klarkam und dann dementsprechend auch nicht so gut mit mir klarkam. Und ich nicht mit ihm. Also,
wow, yay!
Ja, aber da muss man sagen, das klingt jetzt schlimm, aber da ist nie was wirklich Schlimmes passiert. Das war einfach keine gute Beziehung. Also wir waren nicht gut füreinander. Punkt.
Okay.
Und sonst war eben diese andere, ja, mit diesem Mann, mit dem ich ja wirklich ein Jahr zusammen war, zwar auf einer anderen Basis, aber es war ganz klar eine Partnerschaft und eine Beziehung zwischen uns mit Wörtern wie ich liebe dich und lass uns zusammenziehen, und wir standen schon in Wohnungen und haben die uns angeguckt. Also auf
Ach so.
Ja. Ja. Ja.
Das heißt, es war nicht nur unangenehm für dich und schmerzhaft einer anderen Person, also jetzt der Verlobten, so etwas angetan zu haben, sondern auch für dich schmerzhaft, weil du auch verliebt warst.
Ja, also ich war nie in jemanden so verliebt, wie ich in Nino verliebt war. Bin. Vielleicht muss man das wahr rausschneiden. Aber also rückblickend betrachtet war ich wahrscheinlich irgendwie abhängig. Mhm. Und als es dann vorbei war, waren die Gefühle auch sehr, sehr schnell weg. Also das war eigentlich schon okay. So ein Zeichen dafür mich von, das war nicht so echt, wie man gedacht hat in Situationen, dass es echt war.
Ja, ja, okay. Und wie habt ihr euch dann gegenseitig, ich meine, natürlich auch Partnerschaft, aber auch Sexualität wahrscheinlich neu gezeigt, ne? Also ich hole da jetzt vielleicht für euch als HörerInnen da draußen einmal ganz kurz aus, weil wir haben natürlich vorher auch schon geschrieben und ich finde, ihr habt das so schön beschrieben, so dass du, Nino, Sexualität auch und Experimentierfreudigkeit ganz neu kennengelernt hast, eben mit einer Partnerin, die viel Geschichte und viele Kenntnisse schon mitbringt, aber dass du eben auch Sexualität aus der Brille von, hey, in einer sehr sicheren, liebevollen Beziehung neu Dinge, die man vielleicht schon mal gemacht hat, aber eben jetzt in einem ganz neuen Kontext kennenlernt, ausleben kann. Wie hat sich das denn für euch angefühlt?
Also es war im Grunde, muss man sagen, in der Hinsicht ja schon ein Zufall. Also wir haben uns über Online-Dating eben kennengelernt und ich glaube, das ausschlaggebende Merkmal, wonach wir eigentlich gesucht haben, wir wollen beide mal Kinder heiraten und so weiter. Mhm. Und das war eigentlich so das große Kriterium, das im Mittelpunkt stand. Also ich glaube, weder bei dir im Profil gab es irgendwie ein Anzeichen in die Richtung, dass du da besonders erfahren bist oder auch bei mir, dass ich irgendwie unerfahren bin. Also ich glaube, so auf der Suche hat Sex überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, das war dann einfach, ich würde jetzt sagen, ein glücklicher Zufall, ne, dass ich da eigentlich voll offen für bin, Bea da auch offen ist. Ich denke mal, das hätte aber auch genauso gematcht, wenn Bea die Erfahrung vorher nicht gehabt hätte. Solange das Mindset eben stimmt, dann hätten wir jetzt halt zusammen experimentiert. Es hätte wahrscheinlich alles so ein bisschen länger gedauert, weil ja, wir hätten ja dann so ein bisschen wirklich experimentieren müssen und ausprobieren. Und so haben wir jetzt natürlich vieles schon ausprobiert, was Bea schon kannte. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch einiges, was für uns beide noch total neu ist. Da wird mit Sicherheit noch viel Spannendes passieren. Vielleicht können wir dann in 10 Jahren nochmal eine Folge zusammen machen. Ja, aber ich würde mal sagen, es war einfach Zufall, wie das so zusammengekommen ist.
Also für mich war es halt genau dieser Unterschied. Ich kam eben aus einer Szene, da gibt es natürlich auch Plattformen für diese Szene und da klickt man sich durch diese Profile durch und man sieht direkt so, das sind alle meine Kinks so. Mhm. Und dann weiß man auch direkt, das steht im Vordergrund, ja. Und dann gibt's natürlich da auch diese Pärchen, die sich darüber kennengelernt haben und dann wurden sie zum Paar, aber der Fokus war häufig Sexualität. Und ich war dann ja an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, für mich leider, ich möchte niemandem absprechen, dass das ganz anders laufen kann, wenn ich das in so einen Fokus stelle, dass das nicht gut für mich ausgeht. Und dann traf ich eben auf jemanden, wo das nicht so im Fokus war. Und das hat für mich halt auch diese Sicherheit irgendwo geschaffen. Es ist mal okay, auch nicht zu wollen. Es ist mal okay, es ruhiger angehen zu lassen. Es ist okay, abzubrechen. Es ist okay zu sagen, heute will ich nicht, aber ich würde gern was für dich tun. Und das war eben dann so ein sicherer Rahmen, der es dann für mich viel, viel mehr möglich gemacht hat, mir einen Kopf auch abzuschalten. Und dann eben Erfahrungen, die ich früher vielleicht aus einem Pflichtgefühl, aus einem fehlerhaften oder falschen Selbstbild, wie ich gerne gewesen wäre, gemacht habe, jetzt zu machen, wirklich so bin ich und das ist mein Tempo und das ist meine Fantasie und das ist mein Wunsch und so darf es stattfinden oder auch nicht oder in einer abgewandelten Form. Also das war alles eben, ja, es gab unglaublich viel Sicherheit mir Und das hat dann dazu geführt, dass ich viele Dinge nochmal ganz anders wahrnehmen konnte und mich auch wieder zurück an Sachen getraut habe. Ich habe halt gedacht, BDSM ist für mich also hinfällig, das Thema. Das existiert nicht mehr und das will ich nicht mehr. Und dann konnte ich aber eben Nino eine Peitsche in die Hand geben, eine Flogger. Und alles in mir weiß, dass ich ihm 100% damit vertrauen kann. Ich musste nicht irgendwie einen Vertrag vorher anfertigen. Mhm. Wir haben ein Safe Word und dieses Safe Word ist ganz klar einfach nur Stopp, weil es ist universal verständlich und ich kann mich darauf verlassen, dass ich nicht Zitronen-Eistee schreien muss, dass er mich versteht. So.
Mhm. Und das fühlt sich ganz anders an
mit Nino. Ja, ganz, ganz anders. Also viel, viel mehr Vertrauen. Einfach wirklich reines Vertrauen, reine Sicherheit. Und damit hat man eben perfekten Rahmen und Nährboden für lass uns doch mal ausprobieren.
Gibt es so einen Schlüsselmoment, der irgendwie sich da entwickelt hat? Also du warst ja dann an dem Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich lasse das mit der Szene und ich lasse das mit BDSM. Dann hast du Nino kennengelernt. Und irgendwann hast du dich ja dann anscheinend auch wieder an den Vlogger herangetraut. War das fließend oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, dass ich dir so vertrauen kann, dass ich die Praktik selbst nochmal ausprobieren möchte, eben in einem neuen Rahmen?
Ich glaube, wenn man das so sagen möchte, war einer dieser Schlüsselmomente, dass Nino, ich habe nämlich zuerst ihn ausgepeitscht. Ah. Und er so war von wegen, probier das doch erstmal an mir aus, zeig mir das mal und dann mache ich es vielleicht auch mal bei dir. So.
Voll der gute Ansatz. So, einfach mal ne umdrehen.
Ja.
Probier es mal bei mir aus. Ja, cool.
Ja, vielleicht auch, um das einzuordnen, also das Auspeitschen, das war für mich total uninteressant vorher. Ich meine, ich kannte das auch, das Thema von Pornoseiten und da wusste ich auch, also mir ein BDSM-Porno anzuschauen, gibt mir überhaupt nichts. Und es hat sich ja jetzt auch so ein bisschen so angehört, als wäre das für Bea dann eher so erstmal Tabuthema gewesen. Das heißt, man könnte sich jetzt eigentlich fragen, okay, wie kamen wir denn dann wieder dazu? Also kam da jetzt Bea irgendwann nochmal drauf? Da muss man gestehen, wir wohnen jetzt mittlerweile zusammen und neben dem Bett hängt ein, wie nennt man das, Regal, wie auch immer.
Eigentlich ist es eine Wand. Eigentlich muss man fairer sein, es ist eine komplette Wand.
Ja, genau. Und da sind diverse Sextoys ausgestellt und Flogger und Co. hingen da natürlich auch. Das heißt, also es war jetzt auch nicht so verborgen, dass es da schon mal was gab.
Okay, also kein Tabuthema per se.
Nee.
Das heißt, das Gespräch geht da natürlich auch schnell in die Richtung, ne? So.
Ja, also ich muss dazu sagen, also als wir dann mal ein Date bei mir hatten zu Hause, war ich so am Überlegen, baue ich diese Wand jetzt ab oder nicht? Mhm. Und ich habe dann mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Und habe dann Nino auch direkt darauf hingewiesen, übrigens hier hängt, sei bitte nicht überrascht oder hier ist ausgestellt, weil ich dann auch so dachte, ja, er soll ruhig sehen, auch dass das auch ich bin und alle meine Freunde kennen diese Wand, weil ich die auch dann nicht abhänge. Ja, dementsprechend war das nie in so eine kleine Box unterm Bett rein versteckt und verschoben, sondern es war immer sehr präsent. Und dann ist natürlich auch immer mal naheliegend, dass da auch vielleicht mal die Hände hinwandern oder dass man sich's mal genauer anguckt oder dass man dann halt auch mal drüber fühlt und dann immer mal sagt, willst du mal versuchen, willst du mal gucken, wie weich kann man damit eigentlich schlagen, wie fest kann man damit eigentlich schlagen, keine Sorge, du kannst mir nicht wehtun, so. Und dann sind wir so da reingeslidet, ja.
Tatsächlich, ich wusste, bevor ich die Wand gesehen habe, wusste ich von einer Wand, die ist ja auch mitgewandert. Bea hat mal in einer WG gewohnt, mit einer Freundin, die auch relativ offen ist und Leute, die zu Besuch waren, haben die Wand dann auch gesehen.
Okay.
Und von dieser Wand wusste ich.
Mhm.
Aber in meinem Kopf waren das eben Dildos, Vibratoren. Von Peitschen wusste ich da, glaube ich, nichts zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Also die habe ich dann gesehen. Ja, Fand ich auch interessant, ja, auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also was hat das in dir ausgelöst? War das eher so ein nervöses, unsicheres Gefühl, so, oh, okay? Oder war das schon so ein aufgeregtes, okay, let's go? Oder wie hat sich das angefühlt?
Ich glaube, es war eigentlich relativ neutral. Mhm. Es war, glaube ich, kein okay, let's go. Das auf keinen Fall, weil ich
hattest ja auch schon gesagt, dass es nicht von dir ausgehend ein Kink von dir ist. So,
ich dachte auch, das wäre überhaupt nicht reizvoll. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich da selbstbewusst irgendwann mal die Peitsche schwing. ich habe auch das ganze Konstrukt so gar nicht verstanden, was da der Reiz dran ist, ausgepeitscht zu werden. Und ich glaube, das hat dann auch tatsächlich geholfen, dass du mal mich ausgepeitscht hast. Es war, für mich ist es überhaupt nichts. Also ich habe da nichts von, aber ich habe dann verstanden, wo kommt der Reiz her, weil es kommt ja nicht aus dem Schmerz, sondern eher aus der Entspannung nach dem Schmerz. Ja, dann konnten wir da halt so ein bisschen experimentieren. Ich konnte ja dann auch sehen, wie macht sie es. Das heißt, ich wusste, wie viel Gewalt kann ich da wirklich reinbringen und wie rücksichtsvoll muss ich sein. Ich glaube, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin noch zurückhaltender, als ich sein muss. Aber ja, kannst auf jeden dazu? Fall.
Nee, eigentlich nicht.
Guck mal.
Also es kommt ja immer darauf an, was man will, ne? Und was für ein Werkzeug man benutzt da jetzt. Was Nino halt sehr gut kann, er kann das sehr gut rhythmisch. Und wenn das rhythmisch bei mir eingesetzt wird, kann das halt dazu führen, dass ich wie so weg in so einer Trance bin, so ein bisschen so wegschwimme und so ganz, ganz arg entspannt bin. Mhm. Und dafür muss das eben aber ein gleichbleibender Reiz sein, der auch nicht zu stark ist, weil sonst würde es mich rausreizen. Mhm. Und das kann er eigentlich super. Also, da habe ich eigentlich, ja, nö.
Guck mal, also anscheinend genau das richtige Maß an Gewalt.
Ja, gut. Nee, ich glaube, aber ich muss mich auch in jeder Session da nochmal so ein bisschen vorarbeiten. Also es ist ja normal, dass man erstmal den Körper warm schlagen muss und durchbluten muss, aber auch dann muss ich mich immer hochsteigern und das richtige Maß finden. Also ich könnte da jetzt nicht selbstbewusst mal genau das richtige Maß schon anwenden. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich, ist das Risiko auch da, dass ich über die Stränge schlage und das will ich ja auch nicht. Genau, so kamen wir dann eben dazu und mittlerweile finde ich das halt auch total spannend, weil gerade erstmal die Reaktion von Bea. Dann habe ich natürlich auch einen schönen Anblick immer. Und diese Trance, die macht halt dann auch was mit dem Sex, der danach kommt. Und also so? Der ist dann schon deutlich intensiver. Ich glaube, es sind auch die einzigen Sessions, in denen du eigentlich, oder nicht die einzigen, aber das führt oft dazu, dass Bea dann auch nach dem Orgasmus weitermachen will und nicht genug kriegt.
Ah, okay. Spannend.
Ja, also ich bin sonst eigentlich ein Mensch, der sehr schnell, sehr viel auch überreizt ist. Mhm. Also jetzt nicht nur im sexuellen Kontext, auch im Alltag. Und wenn dieser Zustand dann eben erreicht ist, dass ich dann so ganz trance-mäßig unterwegs bin, da bin ich halt so entspannt und die Reize fühlen sich so anders für mich an, dass ich das dann halt zulassen kann. Aber das ist auch eben wieder so ein Punkt, dass also das erreicht er bei mir, wenn er das drauf anlegen möchte, mit einer wirklich einer Sicherheit dahinter. Und das habe ich früher halt nicht so erlebt, weil mir diese Verbindung wahrscheinlich da gefehlt hat und das Vertrauen auch, weil natürlich gehört viel dazu. Wenn ich mich in so einem Zustand befinde, bin ich auch ein Stück weit wehrlos. Das kann ein Reiz für jemanden sein, kann aber auch bedrohlich für jemanden sein. Und daran merke ich halt auch, dass es halt jetzt in meiner Partnerschaft überhaupt vernünftig möglich ist und vernünftig ohne Druck. So.
Wie schön. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was über euch gelernt und ich würde jetzt so langsam Richtung Ende der Folge blicken. Nino, du hast Bea gerade direkt angesprochen und ich weiß nicht, ob ihr darauf Lust habt, aber vielleicht könnten wir noch so abschließend ein paar Fragen, die ich so in den Pool werfe, klären, aber ihr euch gegenseitig erzählt, was ihr denn dazu denkt.
Wir probieren es aus, oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Ich würde total gerne von euch nacheinander wissen, Was hat der jeweils andere euch über Sexualität und Sex beigebracht? Was habt ihr gelernt?
Also Nino hat mir beigebracht, dass es völlig okay ist, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, langsamer, schneller, tiefer, weiter, höher, runter, links, rechts. Also immer zu jeder Zeit seine eigentlichen Wünsche zu benennen und dass die auch respektiert werden. Zu jeder Zeit ohne Kompromisse. Ja.
Ja, ich glaube, du hast mich eigentlich auch nochmal zusätzlich gerade in diese Richtung sensibilisiert. Wie gehe ich am besten mit dir um? Wie muss ich mit dir sprechen, damit du dich wohlfühlst und so weiter? Aber du gibst mir ja auch die Sicherheit, Dinge auszuprobieren. Es gibt viele Klischees, die du für mich auflöst und mir einfach es leichter machst, mich auch auf Dinge einzulassen. Sei es jetzt Buttplugs bei mir einzuführen oder die Peitsche in die Hand zu nehmen.
Was ist in euren Augen die größte Herausforderung in eurer Sexualität?
Ich glaube tatsächlich, da wir beide, wenn man es so nennen möchte, so eine Art Reaction-Kink haben. Also beide sehr darauf getrimmt sind, dem anderen Freude zu bereiten, dass wir uns dabei nicht selbst doch irgendwie wieder vergessen.
Ich hatte tatsächlich genau den gleichen Gedanken, also dass es genau in die Richtung geht. Und ich glaube, das führt auch zu viel Hemmungen. Also irgendwie hat jeder Angst, er kriegt zu viel vom anderen. Und das ist auch bei mir so ein Thema. Wenn ich ganz viel Blowjobs kriege, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja gar nichts zurückgebe. Und dann will ich was zurückgeben. Aber Bea will das ja eigentlich gar nicht, sondern sie will mir Blowjobs geben. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung, mal zu lernen, okay, der andere will eigentlich, dass ich was krieg und ja, klappt irgendwie nicht so.
Ich darf auch nehmen. Ja. Was ist das Schönste oder Beste, was der andere im Bett macht? Oder außerhalb vom Bett, je nachdem, wo ihr Sex habt.
Also das Beste, was Nino macht und was er unglaublich gut beherrscht und ich nicht weiß, wann und wie er diesen Skill so entwickelt hat, ist Dirty Talk. Ich habe keine Ahnung, wie er das immer hinkriegt, die richtigen Worte zu finden, weil es gibt eigentlich ein unglaublich großes Portfolio bei mir an Wörtern, die man verwenden könnte und die mich sofort rausreißen würde.
Mhm.
Und dieses Wörterbuch hat der nicht. Aber er schippert da mit einer Confidence durch und macht es dann richtig gut.
Nice. Okay. Mhm.
Ich muss sagen, es ist aber überhaupt nicht schwierig. Ich muss einfach sagen, was ich gerade tue, was ich als nächstes tun werde. Es ist überhaupt nicht schwierig. Also ich hatte auch oft Hemmungen, das so auszusprechen, aber ja, also.
Wie kommt man denn über diese Hemmungen hinweg? Weil ich glaube, das ist was viele Leute eigentlich gerne mehr machen würden, aber sich nicht so trauen.
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich drüber hinweggekommen bin, über diese Grenze. Das war tatsächlich was, das hatte ich auch in früheren Beziehungen schon, dass Dirty Talk gut ankam. Aber da habe ich es auch noch nicht so hinbekommen. Ich weiß nicht, ich habe es dann einfach gemacht und die Reaktion war halt gut. Also ich glaube, das ist halt vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, dass wenn ich was sage und dann kommt so ein leises Stöhnen, dann merke ich, okay, das funktioniert und dann mache ich das weiter.
Okay, und du sagst, der erste Trick ist einfach beschreiben, was man macht und machen wird?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine Allgemeinformel ist. Es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Frau an, was sie hören will. Es kommt auch auf den Moment an und die Stimmung. Aber ich glaube, einfach das Beschreiben ist schon was, was funktioniert. Also was man mit Sicherheit einfach mal ausprobieren kann und mal gucken, wie ist die Reaktion.
Nice, okay.
Ja, und was ist das Beste, was Bea macht? Ich könnte jetzt sagen, sie gibt tolle Blowjobs, das stimmt, aber wahrscheinlich ist es nicht das Beste. Wahrscheinlich ist das Beste irgendwas, was auf jeden Fall nicht mit Sex zu tun hat. Da gibt es viele Dinge. Also Bea kocht mit Sicherheit mindestens genauso gut, wie sie Blowjobs gibt.
Okay. Vielleicht noch eine Sache. Gibt es was, was ihr noch nicht ausprobiert habt, aber total gerne mal mit dem jeweils anderen erleben würdet?
Ja, das haben wir vorhin ja schon so ein bisschen angerissen. Also wir möchten, glaube ich, gerne mal Sex mit mehreren Personen erleben oder auch mal einen Besuch auf einer Swingerparty zum Beispiel. Letzteres ist deutlich leichter für uns oder zumindest für mich. Ersteres, ja, ist ja ganz typisch halt, ja, dieses, wo vor dem Problem stehen viele Paare. Man bastelt sich da so eine Fantasie zurecht, muss aber gleichzeitig natürlich im Kopf behalten, da gibt es eben auch dann eine dritte Person. Und diese dritte Person hat auch eine Fantasie im Kopf und diese dritte Person hat Wünsche und Bedürfnisse. Und das alles an einem Tisch zu bekommen, dass das für alle passt, ist sehr schwer. Und gleichzeitig bin ich da auch nicht mehr bereit, das vielleicht irgendwie übers Knie zu brechen und dann im Kauf zu nehmen, dass dann vielleicht die dritte Person darunter leidet. Und dementsprechend ist das eine große Challenge, weil ich das auf gar keinen Fall möchte. Also wenn ich das erlebe, dann wo dann auch wirklich, ja, wie gesagt, die dritte Person rausgeht und sagt, das war eine schöne Erfahrung.
Ja, ich denke, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, ich würde es jetzt gar nicht so als Gesetz sehen, dass wir das wollen, mit anderen Personen Sex zu haben. Aber ich glaube, was auf jeden Fall kommen wird, ist, dass wir Sex haben und um uns herum auch andere Leute Sex haben. Also gerade auf einer Swinger-Party, ich denke, das wird noch passieren.
Cool. Dann würde ich sagen, es war total spannend von euch zu hören, wie ihr mit so unterschiedlichen Vergangenheiten so ein schönes Sexleben gemeinsam gefunden habt. Gibt es was, was ihr den Leuten da draußen noch mitteilen wollt?
Also ich kann einen Tipp an die Männer geben. Lasst euch was in den Arsch stecken.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.